Ein Thema, was ich eigentlich gar nicht so alleine euch vortragen dürfte. Ich bitte um Entschuldigung, wenn ich Sie nicht sitze. Es fällt mir einfacher, mit du zu reden, weil das Thema spreche ich mit Menschen mindestens einmal die Woche irgendwo im Lokal oder im Kindergarten, wenn ich meine Kinder in den Kindergarten bringe oder wenn ich in die Schule komme oder wenn ich im Ausschuss sitze irgendwo. Und dann komme ich immer wieder mit Menschen darüber ins Gespräch, was hat Gott mir schon zu bieten? Mal ganz ehrlich, unter uns jetzt, Kirche ist doch oft langweilig, oder? Hat Gott mir eine Kirche zu bieten als Institution? Nee, das haben die Menschen zu bieten gehabt. Was hat Gott mir sonst zu bieten? Mal Hand aufs Herz. Wie oft hast du das auch schon gedacht? Also ich kann nur bekennen, dass ich zwar christlich groß geworden bin, im christlichen Elternhaus groß geworden bin, aber ich habe die Phasen gehabt, wo ich das so schrecklich, furchtbar, langweilig fand. Das, was Gott mir zu bieten hatte, war furchtbar. Es waren alles nur Verbote. Das waren alles nur Dinge, die ich nicht tun durfte. Meine Freunde, die haben das getan. Wechselnde Beziehungen gehabt, im Sportsonntag und dies und jenes. Und ich musste in die Gottesdienste. Katastrophe. Und ich durfte nur eine Freundin haben oder gar keine Freundin am besten. Kein Sex vor der Ehe und ganze Gedöns. Und das waren alles meine Blicke so darauf, was hat Gott mir schon zu bieten. Ich weiß nicht, warum du heute Morgen hier bist, aber vielleicht bist du deshalb hier, weil du die Schnauze so richtig voll hast über deine Kirche, wo du herkommst. Herzlichen Glückwunsch für deinen Mut, dass du hergekommen bist. Vielleicht bist du heute Morgen hier, weil du sagst, ich gebe diesem Gott noch eine Chance. Und ich will mal hören, ob der mir etwas zu bieten hat, was mir persönlich wirklich weiterhilft. Herzlichen Glückwunsch, ich bin mal gespannt, was Gott mit dir tut. Vielleicht bist du heute Morgen hier, weil du sagst, naja, das ist vielleicht mein letzter Ausweg. Ich habe sonst keine Möglichkeiten. Ich ziehe mir das mal einfach mal rein und höre mir das mal an. Lass mich einfach mal überraschen. Herzlichen Glückwunsch. Lass dich überraschen. Ich bin mal gespannt, wie du überrascht wirst. Ich möchte dich mit hineinnehmen in diese Thematik. Nicht von dem her, dass ich einfach dir sage, das hat Gott dir zu bieten, sondern ich lade dich ein, kritisch zuzuhören und egoistisch zuzuhören. Heute darfst du wirklich so egoistisch sein, wie du immer schon sein wolltest. Heute darfst du darüber nachdenken und zwar dich fragen, was hat dieser Gott mir zu bieten? Nicht meiner Kirche, nicht dem Pastor oder Deutschland, sondern mir, okay? Das wäre mir sehr lieb und sehr recht. Weil dann weiß ich, dass du wirklich zuhörst. Und wir haben vorhin im Video einen kurzen Ausschnitt gesehen von einigen Personen aus Heidelberg. Ich dachte, ich wäre in Ulm. Vielleicht hast du gedacht, das könnte dein Nachbar sein, oder? Dein Arbeitskollege oder wer auch immer. Sind das neue Antworten, die wir da gehört haben? Nee. Mal ganz ehrlich, das sind doch ganz normale Antworten, oder? Das sind gängige Antworten. Und vielleicht siehst du dich selber auch da und sagst, wie dieser eine gute Mann, ja, Gott hat mir eigentlich gar nichts zu bieten. Das Blöde ist, das funktioniert auch noch so. Ja, wenn du ohne Gott lebst, funktioniert es auch. Das ist auch so. Du brauchst Gott doch nicht unbedingt, um ein erfülltes Leben zu haben, oder? Die Kohle macht es doch auch. Und irgendwelche Frauen oder irgendwelche Männer machen es doch auch. Irgendwelche Karriere im Job macht es doch auch. Es ist doch nicht so, dass wir jetzt alle hier sitzen und sagen, oh Gott, nur weil ich an dich glaube und nur weil du in meinem Leben bist, geht's mir gut. Ist doch nicht so. Und deshalb möchte ich damit auch aufräumen und sagen, Freunde, ich bin heute Morgen nicht hier, um euch zu sagen, wenn ihr mit Gott lebt, dann habt ihr es gut. Habt ihr es richtig gut. Wenn ihr mit Gott lebt, dann habt ihr keine Schwierigkeiten. Oder wenn ihr Gott habt und verstanden habt, was er euch zu bieten hat, jawohl, dann geht's bergauf in deiner Beziehungskrise, in deiner Arbeitskrise und mit deiner Midlife-Krise, ja? Nein, Das sind keine Aussagen, die wir in der Bibel finden. Ja, was finden wir denn in der Bibel? Und da bin ich auf einen Bibelvers gestoßen, der ziemlich krass ist. Ziemlich herausfordernd. Und zwar sagt Gott in Jesaja 44, Vers 6, ich bin der Erste. Also, bevor du und ich auf diese Erde gekommen sind, bevor deine Eltern und bevor deine Großeltern, bevor deine Urgroßeltern, bevor deine Ururgroßeltern, bevor deine Ururgroßeltern und so könnte ich weiter fortfahren, das Licht dieser Welt erblickt haben, war Gott schon da. Das sagt er in Jesaja 44. Und ich bin auch der Letzte. Das heißt, wenn du stirbst und wenn ich sterbe, wenn meine Kinder, deine Kinder sterben und wenn dessen Kinder, deren Kinder und uns sterben, wenn alle sterben, dann ist Gott immer noch da. Er ist nämlich der Allerletzte. Und dann diese krasse Aussage, und außer mir gibt es keinen anderen Gott. Jetzt würden meine esoterischen Freunde in Ulm mich köpfen. Ich würde sagen, Eddie, du bist arrogant. Wie kannst du dir einbilden, zu sagen, es gibt keinen anderen Gott? Es gibt zig Wege, wie man sich zu sich selber finden kann. Und jetzt gebe ich euch eine Frage mit. Was glaubt ihr, wie viele Menschen rein statistisch glauben in Heidelberg? Prozentual gesehen, schätzt mal. Also da sind jetzt nicht nur die Freikirchen damit gefragt worden, sondern auch die Katholiken und die Protestanten und Konfessionslose, die auch glauben. So, was denkt ihr, wie viel Prozent sind es? Schätzt mal. In Heidelberg. Das ist eine Zahl, die ich gelesen habe, die habe ich nicht ausgerechnet. 4%. Naja, so schlimm ist doch nicht mehr Berlin. So schlimm ist doch nicht mehr Berlin. 30? Schon besser, aber auch nicht so ganz so schlimm. Ja? 50. Junge, Junge, ihr glaubt an Heidelberg. Aber Heidelberg steht noch besser da, sage ich euch. Mehr als 50% glauben. Bitte? 60? Heidelberg ist noch besser, sage ich euch. 60% ist Berlin. Berlin hat eine offizielle statistische Zahl von 60% circa glauben, Leute, irgendwie, irgendwas. 60% Heidelberg, wer bietet noch mehr? Bitte? Ja, zwischen 80% und 85% der Heidelberger, sie glauben. Das sagt man so. In der Shell-Studie. Die Frage ist nur, was glauben sie? Und an wen glauben sie? Jo, die einen glauben an ihre Frau. Manchmal werden sie enttäuscht und merken, oh, sie ist doch gar nicht so mein Fall. Manche glauben an ihren Mann. An den Erfolg. Manche glauben an ihre Karriere. Manche glauben aber auch tatsächlich an irgendwelche Götter. Und das Erstaunliche ist, ganz viele Heidelberger, sie glauben. 90% der Ulmer, wo ich herkomme, sie glauben sogar an Gott. 90% der Ulmer, sie glauben sogar an Gott. Das fand ich so faszinierend auf der einen Seite und auf der anderen Seite so auch schockierend. Wir glauben ja oft, oh, die Menschen, wenn sie nicht uns in den Gottesdienst kommen, dann glauben sie nicht an Gott. Pustekuchen. Glauben mit Gott hat nichts mit Kirche zu tun, sondern mit meinem persönlichen Leben. Und das möchte ich dir ganz von Anfang an sagen. Glaube und Kirche, das sind zwei Paar Schuhe. Gott und die Kirche, das sind zwei Paar Schuhe. Idealerweise sind sie eine Einheit. Aber das ist auch nicht immer so. Und Gott sagt hier, unabhängig von der Kirche, es gibt keinen anderen Gott außer mir. So einfach. Und es tut mir leid, dass ich nichts anderes sagen darf und kann. Das ist nicht das, was ich dir sage, sondern das ist das, was Gott von sich selber sagt. Deshalb habe ich mich gefragt, wenn Gott so etwas sagt, hat er sich denn dabei Gedanken gemacht, was ich davon habe, wenn ich an diesen einzigen Gott glaube? Tatsächlich, er hat sich dabei was gedacht. Er hat festgestellt, dass der Mensch So lesen wir im Alten Testament, das ist der erste Teil der Bibel, so große, langweilige, viele Kapitel in der Bibel, die kein Mensch versteht. Und in diesem Alten Testament, da ist es so, dass der Mensch zu Gott immer versuchte, irgendwie zu kommen, ja. Und er versuchte immer, irgendwas zu unternehmen. Er brachte Opfer, weil er irgendwelche Schuld bei sich erkannte und. Und das lief über einige Jahrtausende. Und Gott sagte, nein, ich möchte, dass die Menschen eine noch stärkere, eine noch intimere, noch intensivere, noch persönlichere Beziehung zu mir haben. Dieses ganze Opfern ist toll, großartig, aber es ist zu viel. Ich möchte, dass der Mensch noch einfacher zu mir kommen kann. Und deshalb sende ich meinen Sohn, meinen einzigen Sohn. Die Bibel nennt ihn Jesus Christus. Er sendet ihn auf diese Erde. Und er sendet ihn auf diese Erde, und zwar für etwas ganz Einfaches. Johannes 10, Vers 10, da lesen wir, Jesus Christus spricht, ich bin gekommen, dir das Leben in ganze Fülle zu schenken. Boah, ich sag euch, Freunde, da bin ich mittendrin mit meinen ganzen glaubenden Leuten um mich herum. Ja, das ist die tiefe Sehnsucht eines Menschen, Erfüllung im Leben zu haben. Und das ist nicht eine Sehnsucht, die ein Christ nur hat. Oder wenn er irgendwo mitarbeitet oder sich sozial engagiert oder bei Greenpeace ist. Nee, es ist ein tiefes Bedürfnis, was bei dir ganz tief drinnen ist. Ganz tief. Es hat nichts damit zu tun, ob du jetzt besonders guter Christ bist oder besonders schlechter Christ oder nicht Christ bist. Das ist einfach ein Bedürfnis, was Gott dir hineingelegt hat, mir ins Herz hineingelegt hat. Habe ich gesagt, boah, wenn Gott das ist, wenn Jesus, dieser Sohn Gottes, das sagt, ich bin gekommen, um dir das Leben in ganzer Fülle zu schenken, dann kann es ja gar nicht so schlecht sein. Dann kann es ja gar nicht so kirchlich sein. Weil in der Kirche habe ich oft so Verpflichtungen gespürt und Gesetze, Gebote gespürt. Und du darfst dies und jenes nicht und das darfst du, das sollst du. Und das war nicht meine Erfüllung. Es war nicht meine Erfüllung meiner Sehnsucht. Wisst ihr, wonach ich mich gesehnt habe? Meine richtige, schöne Frau zu küssen und zu knutschen. Aber das durfte ich nicht so richtig. Ich habe mich danach gesehnt, mit ihr ins Bett zu steigen. Aber das durfte ich ja nicht. Ich habe mich danach gesehnt, mal so richtig mit in der Gruppe zusammenzugehören, in der Clique dazuzugehören. Aber die waren am Kiffen, die waren am Rauchen. Das durfte ich nicht. Ich habe mich danach gesehnt, in meinem Volleyballverein, wo ich erfolgreich unterwegs war, sonntags einfach mit Erfolg zu spielen und zu gewinnen und Anerkennung zu bekommen. Aber das durfte ich nicht. Ich habe mich danach gesehnt, einfach nur irgendeinen Scheiß im Fernsehen mir anzugucken oder nicht darüber nachzudenken, ob das jetzt gut oder falsch ist. Aber das durfte ich nicht. Ich habe mich danach gesehnt, einfach nicht eine ganze Woche lang jeden Tag morgens zu beten, man nennt das stille Zeit, und abends auch noch zu beten, man nennt das Abendzeit oder gute Nachtschlafzeit, keine Ahnung, wie man es nennt. Danach habe ich mich gesehnt, dieses nicht zu tun. Aber man hat mir erklärt, das ist richtig, das ist wichtig, das ist gut für dich. Und ich habe bei mir entdeckt, solange ich auf dieser Ebene gedacht habe, habe ich Gott gar nicht verstanden. Es ist nicht automatisch das, was Jesus hier in Johannes 10, Vers 10 sagt, ich bin gekommen, das Leben in eine ganze Fülle zu geben. Ja, was ist denn dann sonst richtig? Was hat denn der sonst gesagt? Und ich persönlich bin in Ulm ganz viel mit Menschen unterwegs, in ganz verschiedenen Lokalen, Gastronomien und sonst wie. Und ich unterhalte mich ganz viel mit Menschen, die über Kirche frustriert sind. Meine ersten Erfahrungen in Ulm waren die, dass die gesagt haben, du lass mich mal bitte mit der Kirche in Ruhe, da habe ich keinen Bock drauf. Aber wir können uns gerne mal über mein Leben unterhalten oder auch über Gott unterhalten und sonst wie. Und ich merke, in meiner Umgebung, in der ich lebe, und ich bin zutiefst überzeugt, in deiner Umgebung oder du selbst erlebst, dass viele Menschen über die Kirche und über das, was wir als Kirche oft erleben oder signalisieren, enttäuscht, frustriert sind. Und ich sage zu Recht. Warum? Weil oft das nichts mit unserem Leben zu tun hat. Es ist oft so realitätsfremd. Und ich erlebe Menschen, die mir sagen, du als Pastor sagst mir, ich muss nicht in die Kirche gehen. Da sind sie ganz irritiert. Und dann denken die, ja, ich will die locken oder so. Ich sage, so ein Quatsch. Ich will dich nicht locken. Ich will dich auch nicht als Mitglied bei mir in der City Church haben, wo uns kannst kein Mitglied werden. Ich mache auch keine Werbung für die Kirche, sondern ich mache Werbung für das, was Jesus gesagt hat. Und ich mache Werbung für deine Beziehung mit Jesus. Dafür mache ich Werbung. Dafür stehe ich heute Morgen auch hier. Ich will dir sagen, dass Jesus in Johannes 14, Vers 6 gesagt hat, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Und dieser Vers, der ist so provozierend. Der ist so knallhart. Der ist so gnadenlos eigentlich. Weil der widerspricht dem, was heute unsere Gesellschaft eigentlich vermittelt. Toleriere alles, akzeptiere alles und heiße alles gut. Und ich bekomme ganz viele Konflikte mit Menschen, wenn ich diesen Vers weitergebe. Die sagen, wie? Jesus ist der einzige Weg. Die Wahrheit. Er ist die einzige Wahrheit. Ja, wie? Und zum Vater, also zu Gott, komme ich nur durch Jesus? Das muss man mal erklären. Das verstehe ich nicht so ganz. Und in Ulm, und ich glaube auch in Heidelberg, kriegt man damit wirklich Konflikte. Weil es nicht populär ist. Es ist ein Problem. Weil es gibt viele Götter. Und ich sage, diese viele Götter funktionieren auch. Dein Arbeits-, dein Jobgott funktioniert auch. Deine Sehnsucht nach irgendwelchen sportlichen oder gerade in dem Biotrip oder was auch immer du gerade hast bei dir, das funktioniert auch. Es ist auch ein Gott. Und das geht auch. Die Tatsache ist nur, ich glaube, dass das nicht das ist, was Jesus in Johannes 10, Vers 10 gesagt hat. Dass er uns ein Leben in einer ganzen Fülle schenken möchte. Alles, was wir heute in unserem Leben als Erfüllung erleben und empfinden, wie zum Beispiel eine Beziehung, eine Sexualität oder eine Geldgeschichte oder ein Job oder vieles mehr, ist eine vorübergehende Erfüllung. Es ist nur dann und so lange eine Erfüllung, bis es mich innerlich befriedigt und zufriedenstellt. Und sobald etwas Neues oder etwas anderes kommt oder dieses nicht mehr funktioniert, entsteht eine Leere in mir. Das ist das, was Philosophen und Psychologen sagen. Das sage ich gar nicht. Ich bin kein Philosoph und kein Psychologe. Aber ich fand das faszinierend, so etwas zu lesen, dass alles, was wir heute in unserem Leben als erfüllend empfinden, materielles, beziehungsmäßig und, ist nur so lange erfüllend, bis es irgendwo so läuft, wie ich mir es vorstelle, wünsche und. Sobald es nicht mehr ist, entsteht in mir eine Leere. Und das ist der Unterschied zwischen dem, was Jesus sagt und dem, was unsere Gesellschaft sagt. Jesus sagt, ich möchte dir ein Leben in ganzer Fülle geben. Das bedeutet, dass du anfängst zu fragen, was ist denn die Wahrheit in Johannes 14, Vers 16? Was ist die Wahrheit? Und ich fing an, in meinem Leben darüber nachzudenken, was ist die Wahrheit, was Jesus über meine Beziehung sagt? Dass ich nicht mit einer anderen Frau ins Bett hopsen sollte und darüber nachdenken sollte, ob diese Frau, mit der ich liebe, ob ich auch sie heiraten sollte. Dass es nicht gut sein würde für mich, wenn ich kiffen würde, rauchen würde oder Alkohol in Konsum zu mir nehmen würde. Und ich fing an, darüber nachzulesen, in der Bibel. diese Wahrheiten. Und ich bitte dich so sehr, lass dich nicht von mir zutexten, lass dich nicht von irgendwelchen Christen zutexten, sondern frag sie, frag mich, woher weißt du das, dass es so ist? Und ich sage dir, alles muss in der Bibel wiederzufinden sein. Und wenn Christen oder irgendwelche Leute, die sagen, die glauben an Jesus, die Dinge erzählen, die sie nicht aus der Bibel herausnehmen, dann ist es ihre eigene Wahrheit, aber es ist nicht die Wahrheit Jesu Christi. Und ich merke in mir selber, hat sich ein Veränderungsprozess eingeleitet. Und zwar habe ich immer mehr entdeckt, die Bibel, die ist gar nicht ein Buch von Gesetzen, Verboten und sonst wie. Sondern das, was Jesus mir weitergibt, das ist etwas Gutes für mich. Es schützt mich. Und jetzt, nachdem ich 12 Jahre verheiratet bin und 4 Kinder habe, merke ich, wie toll es ist, dass ich nicht viele Frauen hatte, bevor ich meine Frau kennengelernt habe. Es schützte mich. Jetzt, wo ich Papa bin von 2 Jungs und 2 Mädchen, merke ich, wie gut es ist, dass sie nicht bei mir erleben, dass ich an meiner Kippe hänge. Es schützt mich und es schützt meine Kinder. Es verunreinigt meinen Körper nicht. Das sagt nämlich die Bibel. Ich merke jetzt, wie gut es ist, dass ich in der Bibel gelesen habe, dass es super ist, nicht mich zu besaufen, weil ich dann mich gar nicht kontrollieren kann und Dinge machen, irgendeinen Schiss mache, der mein Leben schadet. Und andere sogar noch dazu. Und meine Kinder lernen, dass es etwas, ein Genuss ist und man kann mal ein Bierchen trinken. Oder auch mal einen Wein trinken. Aber dafür muss ich mich nicht besaufen. Und ich entdeckte immer mehr in der Bibel Dinge, die Jesus mir weitergegeben hat, die wirklich mein Leben erfüllt haben. Boah, habe ich gedacht, so Jesus, wenn das so ist, dann möchte ich mehr gerne von dir wissen. Und in mir baute sich immer mehr ein Bild auf davon, dass Jesus es mit mir gut meint. Und ich möchte dir etwas ganz Persönliches sagen, etwas ganz Intimes sagen. Gott hat dich als ein geliebtes Original geschaffen. Und wo er dich auf diese Welt gesetzt hat, hat er gesagt, du bist wundervoll. Und ich liebe dich über alles. Und ich bin dein Schöpfer, ich bin dein Vater im Himmel. Und deshalb möchte ich, dass du es gut hast. Dass das, was ich über dich denke und über dich meine, dass das das Beste für dich ist. Und wenn ich in der Bibel Dinge aufschreiben lassen habe von Menschen, dann sind das Sachen, die ich aufschreiben lassen habe, weil ich dich liebe. Boah. Ich dachte, in mir passiert da etwas ganz Besonderes. Und zwar muss ich ja nichts mehr tun. Komisch. Ich musste auf einmal nichts mehr tun und ich musste mich einfach mal beschenken lassen. Ich bin heute Morgen gekommen, nur aus einem einzigen Grund. Weil ich es erlebt habe, weil ich es erlebe in meinem Umfeld, Menschen, die es auch genauso erleben. Ich erlebe einfach, wie Gott mich beschenkt. Wie er mir in meinem Alltag tagtäglich neu begegnet und deswegen ich auch erlebe, dass ich nicht weniger Schwierigkeiten unbedingt habe, aber ein erfülltes Leben habe. Weil meine Anerkennung, meine Erfüllung nicht davon abhängig ist, ob jemand mir immer nur sagt, du bist gut, Eddie, du bist toll, oder ob ich mein Konto gefüllt habe oder nicht, sondern weil ich Jesus habe, der mir jeden Morgen neu sagt, Eddie, ich liebe dich. Und Ruth, meine Frau und ich, wir waren 4 Wochen lang krank und unsere Kinder auch und es war ätzend. Und ich liebe meine Frau, aber ich war nicht in sie verliebt. Trotzdem haben wir uns jetzt nicht verzofft oder sonst wie. Aber meine Frau, ich merkte, sie lag krank und ich war und ich musste das irgendwie meistern, die 4 Kinder und dies und jenes. Und ich war am Anschlag. Ich liebte meine Frau, aber ich war nicht in sie verliebt. Weil das mit den äußeren Umständen auch sehr viel zusammenhang. Und ich möchte dir sagen, Jesus ist in dich verliebt. Weißt du warum? Weil ich das in Johannes 3, Vers 16 lese. Jesus ist in dich verliebt und er sagt, denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nichts verloren geht. Jesus macht seine Liebe zu dir nicht davon abhängig, ob du jetzt sagst, okay, ich tue dir mal einen Gefallen, ich gehe jetzt mal in den Gottesdienst. Und vielleicht sagst du jetzt auch, ich habe was in den Kollektenbeutel vorhin reingeschmissen, der durch hier reinging. Dann geht's mir auch besser. Oder Jesus, spende mal was für dich. Ich möchte dir heute Morgen sagen, Jesus braucht von dir gar nichts. Gar nichts. Keine Einhaltung der Gebote aus der Bibel. Er braucht auch nicht von dir einen Cent deines Geldes. Er braucht auch nicht deine Zeit, morgens oder mittags oder abends. Er braucht auch nicht dein soziales Engagement oder sonst wie. Er braucht nichts von dir, gar nichts. Ja, was will er denn von mir haben? Ich habe mich gefragt, was will er von mir haben? Und da habe ich etwas entdeckt an mir selber. Und zwar, ihr seht hier das Brett und zwei Steine. Dieses Brett und diese zwei Steine symbolisieren eigentlich eine Brücke. Die hält aus, ist alles in Ordnung, also kann nichts passieren. Und ich habe irgendwann mal verstanden, dass Jesus eigentlich nur eine einzige Sache von mir haben möchte. Also, er will nicht, dass ich jetzt jeden Sonntag in den Gottesdienst gehe und in die Messe oder sonst wie, Heiligabend oder Ostern. Er will also auch nicht mein Geld, meine Spenden haben. Und er will auch nicht, dass ich mich irgendwo sozial engagiere. Oder er will auch nicht, dass ich mich auf die Demo stelle und für etwas bin oder gegen etwas bin. Ja, was will er denn sonst haben? Er möchte, dass ich mich aufmache. Und zwar auf eine Brücke. Die Bibel sagt, dass das der Zustand, wo ich ohne Gott lebe, diesen Zustand nennt die Bibel Schuld, Sünde. Nicht nur einzelne kleine Verhaltens- oder kleine Bagatellen, sondern die Bibel sagt, da wo wir ohne Gott leben, tagtäglich, das ist Schuld. Und die Schuld, sie trennt uns zwischen Gott und dem Menschen. Das ist die Schuld. Das ist die Kluft hier. Und deshalb ist Jesus hier auf diese Erde gekommen. Weil er war der Einzige, der keine Schuld hatte. Und Gott sagte, Moment mal, ich erfordere von dir gar nichts, sondern ich handle. Und zwar so, dass ich meinen Sohn auf die Erde sende. Das ist das, was wir lesen können. Jesaja 44, da sagt Gott, ich bin der einzige Gott. Das ist im Alten Testament irgendwo. Da kann man sagen, okay Gott, schön, dass du das von mir denkst, aber ich lebe heute in einer anderen Zeit. Aber im Neuen Testament lesen wir darüber, was die Jünger, die mit ihm gelebt haben, aufgeschrieben haben. Johannes, der Jünger Johannes, war dafür bekannt, dass er ganz nah bei Jesus lebte. Man liest da sogar davon, dass er ganz nah an der Brust Jesu war, um den Herzschlag Jesu zu spüren. Und dieser Johannes, er hat diesen Vers aufgeschrieben. Also hat Gott die Welt geliebt. So sehr hat er diese Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gesendet hat, damit alle, die an ihn glauben, glauben? So, glauben heißt also, ich bleibe hier und Gott ist da. Nein, glauben bedeutet, ich mache mich auf zu Gott. Das bedeutet glauben. Weißt du, es ist nicht so, dass es ist nicht ein komisches Gefühl im Herz und du denkst, oh, jetzt geht's mir gut. Das ist der Unterschied zu Esoterik. Bei Esoterik kriegst du immer ein tolles Gefühl. Oder beim Kiffen oder sonst was auch. Aber beim Glauben ist es ganz was anderes. Es ist eine Entscheidung, die ich treffe. Ich entscheide mich, aufzumachen und ich mache mich auf und gehe zu Jesus hin und sage, Jesus, ich möchte an dich glauben. Auch wenn du vielleicht sagst, ich habe das noch nicht so ganz verstanden. Auch wenn du vielleicht sagst, ach, ich weiß das nicht und irgendwie, keine Ahnung, und das müsste vielleicht in meinem Leben passieren oder ich bin noch nicht tief genug in der Scheiße drinnen. Darum geht's gar nicht. Es geht um eine Entscheidung, die du treffen darfst. Ich möchte an Gott glauben. Und dieser Glaubensschritt ist ein Schritt, wo du dich aufmachst. Und solange du stehen bleibst und die Kirche verurteilst und die ganzen frommen Christen und alles gerechtfertigt, bewertest, passiert in deinem Leben noch gar nichts. Noch nichts, überhaupt nichts. Erst dann, wenn du dich aufmachst und diesen ersten Schritt gehst, wirst du erleben, ob diese Brücke dich hält oder nicht. Und diese Brücke ist Jesus ganz persönlich. Er ist deswegen am Kreuz gestorben, weil er sagte, ich möchte die Brücke zwischen dir und mir überbrücken, die Kluft. Deshalb habe ich die Brücke hergestellt, damit du gehen darfst, damit du zu mir kommen darfst. Und dann wirst du erleben, dass Jesus, das, was wir in Johannes 3, Vers 16 gelesen haben, dass er uns liebt. Dann wirst du erst erleben, ob das wahr ist oder nicht. Der postmoderne Mensch heute, in meiner Gesellschaft, in deiner Gesellschaft, der geht mit dem Glauben ganz anders um als früher. Der Mensch, mit dem ich heute unterwegs bin, der mit Kirche nicht so viel zu tun hat, der erste Schritt, den er tut, ist, er beobachtet mich ganz genau. Und ganz viele Menschen, die wir in der City Church Ulm haben, mit denen ich mich auch in der Gastronomie und sonst wo zu Gespräch treffe, die beobachten mich auf Schritt und Tritt. Ich bin überrascht, was sie alles von mir wissen. Und der zweite Schritt ist, sie fangen an, kritisch zu überprüfen, ob das, was ich so erzähle und was ich aus der Bibel weitergebe, auch lebe oder nicht. Wie ich mit meiner Frau umgehe, wie ich mit meinen Kindern umgehe, wie ich mit meinen Menschen, Eltern im Kindergarten und in der Schule und sonst wo umgehe. Die überprüfen mich und sind sehr kritisch. Der dritte Schritt, der Mensch heute angeht, ist, er fängt an zu fragen, ist das wahr oder nicht? Hat das was mit meinem Leben zu tun oder nicht? Habe ich etwas davon oder nicht? Und er fängt an, wirklich sein Leben ein bisschen daran dran zu lassen. Und der vierte Schritt, da fängt der Mensch heute erst an, sich darauf einzulassen. Okay? Und ich möchte dich einfach einladen, diesen vierten Schritt zu gehen. Vielleicht hast du die zwei Schritte mittendrin noch nicht gemacht, aber ist egal, überspring die mal einfach heute und geh einfach diesen vierten Schritt. Probier es aus. Und ich kann nur sagen, ich in meinem Leben habe es erlebt, dass diese Brücke gehalten hat. Und heute Morgen bin ich wach geworden und gestern hatte ich einen Wahnsinn Zahnschmerzen. Und ich habe gesagt, so Mist, mein Zahnarzt ist nicht in der Praxis und. Und heute Morgen bin ich aufgewacht, habe gesagt, Jesus, danke, dass ich eine gute Nacht hatte. Mein Zahnschmerz hat mich nicht geweckt. Und wir haben vorhin gebetet, hinter der Wand, und wir haben einfach dafür gebetet, dass er einfach meinen Zahnschmerz wegnimmt. Und den habe ich nicht, die ganze Zeit nicht, vielleicht vor Aufregung nicht, aber auf jeden Fall habe ich den Zahnschmerz nicht. Weißt du, Jesus ist nicht nur ein Gott dafür, für die großen Dinge da, sondern Erfüllung bedeutet, er will sich für die kleinsten Dinge deines Lebens kümmern. Die kleinsten Dinge deines Lebens, dafür will er sich kümmern. Er will sie für sich persönlich als ein persönliches Anliegen machen. Er sagt, du, ich möchte dein Gott sein, nicht der Gott der Kirche. Ich möchte in deinem Herzen sein, in deinem Gefühl, in deinem Kopf. Ich möchte mit dir mitgehen, da, wo du hingehst und Angst hast. Ich möchte dir konkret das sagen, was für dich gut ist, welche nächsten Schritte du gehen kannst. Freunde, das ist ein Angebot, oder? Also mal ganz ehrlich, wenn jemand, eine Firma, euch so ein Produkt verkaufen würde und das für gratis, dann würdet ihr sagen, hallo, yeah. Das ist hier Schundluder irgendwas, das ist nichts Gutes hier. Oder? Und das ist bei Jesus aber so. Das Schöne ist bei Jesus, er ist nicht manipulierbar. Jesus ist nicht kaufbar. Man kann nicht etwas steuern. Sondern Jesus, bevor wir gekommen sind, hat schon alles für uns getan. Er hat gesagt, ich bin schon für dich gestorben. Ich habe schon die Brücke geschlagen zu dir und ich möchte dir schon ein Leben in ganzer Fülle geben. Ich habe alles schon getan. Und da, wo du dich aufmachst, wirst du entdecken, was ist die Wahrheit. Es ist nicht so, das ist die Wahrheit, sondern du wirst schrittweise die Wahrheit erkennen, indem du gehst. Und der Glauben zu Jesus hin ist ein Prozess in deinem Leben. Aber wenn du diesen Prozess nicht anstößt, wirst du ihn nie gehen können. Und ich kenne viele Menschen, die christlich groß geworden sind. Die sind als Kinder in den Kindergottesdienst gegangen, als Teenager in Teenagerunterricht und biblischen Unterricht und was sie auch alles heißt. Dann haben sie eine Frau kennengelernt, dann haben sie sie lieben und den Mann lieben gelernt und dann haben sie sich trauen lassen in der Gemeinde und sie sind so reingewachsen. Sie arbeiten sogar noch mit in der Gemeinde, das ist ja alles auch richtig und gut und schön. Aber sie wissen nicht, ob sie irgendwie so zu Jesus gehören und ob Jesus wirklich bei ihnen voll dabei ist und sonst wie. Ich sage, dieser Zustand, der ist nicht in Ordnung. Diesen Zustand, den kannst du heute Morgen ganz klar aufräumen. Und zwar, indem du genauso sagst, okay, Jesus, ich bin zwar schon seit Jahren dabei irgendwie, aber ich habe irgendwie das Gefühl, wir beide gehören nicht zusammen. Ich möchte aber ganz konkret diesen Schritt trotzdem unternehmen. Es gibt Ehepaare, wo der eine Partner gar nicht diesen Schritt gegangen ist. Und der andere Partner einfach sich danach sehnt, dass der Ehepartner einfach diesen Jesus kennenlernt. Und er sehnt sich danach, dass es ein Leben in ganzer Fülle gibt. Weißt du, da kannst du vielleicht deinen Ehepartner heute nach dem Gottesdienst nehmen und sagen, du Schatzi, was hältst du davon, wenn wir beide mal über diese Brücke gehen hier? Wir gehen einfach zusammen drüber. Vielleicht hast du jetzt heute einen Morgen einen Freund hier und sagst, oh, ich schaffe es nicht, mein Herz rutscht gleich in die Hose und ich weiß aber, das ist für mich dran. Dann nimm doch einen Freund oder komm zu mir, wir beide gehen über diese Brücke. Aber so eine Brücke kann uns eine große Hilfe sein. Es ist einfach so ein Symbol, dass du einfach sagst, ich mache mich auf zu Jesus. Und ich möchte mein Leben einfach mal in Jesu Hand anvertrauen. Mal schauen, was dann passiert. Du kannst ja immer dann auch sagen, ey, das war alles Humbug. Das war nichts. Das war irgendwie eine Theorie. Das kannst du immer noch machen. Aber ich lade dich einfach heute Morgen ganz konkret ein, zu sagen, Kirche und alles mögliche Gedönsen, die Vorurteile und Hypothesen, die ich in meinem Leben habe, alles schön und nett, die lasse ich mal hier liegen. Ich mache mich mal auf, guck, ob das wahr ist. Ob dieser Jesus wirklich das ist, was Eddie mir erzählt hat. Und vor allem, ob dieser Jesus mir wirklich ein Leben in ganzer Fülle schenken kann. Probier's aus. Was hast du zu verlieren? Gar nichts, oder? Du riskierst kein Geld. Du riskierst dein Leben nicht. Du musst nicht dein Leben verändern danach. Gar nichts musst du machen. Was du machen musst, ist, dass du es einmal ausprobierst. Und dazu lade ich dich ganz konkret ein. Ich weiß es nicht, wie es für dich so ist, jetzt zuzuhören und sagen, okay, Eddie, für dich in Ordnung. Habe ich verstanden? Möchte ich mal gerne machen. Und dann jetzt überlegst du, okay, was mache ich denn jetzt? Und mir persönlich hilft es, wenn ich einen konkreten Startschuss habe. Ja, also es geht so, ich war Leichtathlet und dann war es beim 1000-Meter-Lauf, war es immer so, gab es immer einen Schuss und dann mussten wir los. Wenn es diesen Startschuss nicht gäbe, dann würde irgendjemand irgendwie loslaufen. Und es ist einfach hilfreich zu wissen, es gibt diesen Startschuss. Und dieser Startschuss von diesem Prozess, wovon ich vorhin erzählt und berichtet habe, kann so ein Gebet sein. Ich werde ein Gebet hier mit euch sprechen, nachdem wir gleich ein Lied hören. Und dieses Lied ist nochmal ein Ausdruck davon, was eigentlich Jesus ist, was er dir schenkt. Und nach diesem Lied möchte ich dieses Gebet beten. Und du hast eine tolle Möglichkeit. Ja, also wie gesagt, es kostet nichts, du riskierst dein Leben nichts, du darfst nur das Gebet mitbeten als einen Startschuss in der Beziehung zwischen dir und Gott. Das Gebet, das sind ein ganz kleines Gebet, ein kurzes Gebet, das ist ein Gebet, wo du Jesus einfach sagst, danke Jesus, dass du mich liebst. Danke, Jesus, dass du für mich gestorben bist, für diese Schuld, diese Trennung, ja, dass ich ohne dich gelebt habe. Und Jesus, wir gehören jetzt zusammen. Großartig. Und dieses Gebet, das darfst du nachher mitbeten. Wir hören das Lied.
Der Fokus meiner Reise, zu dir zieht es mich hin, denn du bist Wahrheit, kein Falsch ist in dir, du bist mir Sicherheit. Du bist das Licht, die Hoffnung in mir, du machst das Dunkle hell. Führst mich zu dir, denn du bist Liebe, machst alles liebenswert. Du bist mir Zuversicht. Ich lasse mich fallen in dir. Mit Gnade begegnest du mir. Tauch ein in dein Liebesmeer. Dein Frieden durchdringt mich, Herr. Jesus, ich richte mein Blick auf zu dir. Jesus, du weist mir den Weg. Jesus, strecke mich aus nur nach dir. Jesus, ich folg deinem Ruf. Du bist der Weg und ebenso das Ziel. Du bist der Fokus meiner Reise. Zu dir zieht es mich hin, denn du bist Wahrheit, kein Falsch ist in dir. Du bist mir Sicherheit. Du bist das Licht, die Hoffnung in mir. Du machst das Dunkle hell, führst mich zu dir, denn du bist Liebe, machst alles liebenswert. Du bist mir Zuversicht. Ich lasse mich fallen in dir. Mit Gnade begegnest du mir. Tauch ein in dein Liebesmeer. Dein Friede durchdringt mich, Herr. Meinen Blick auf zu dir. Jesus, du weist mir den Weg. Jesus, ich strecke mich aus nur nach dir. Jesus, ich folg deinem Ruf. Jesus, ich richte mein Blick auf zu dir. Jesus, du weist mir den Weg. Jesus, ich strecke mich aus nur nach dir. Jesus, ich folge deinem Ruf.
Carolina sagte, das ist heute ein besonderer Gottesdienst. Und ich lasse dich einfach ein, dass es dein besonderer Gottesdienst wird, nicht unserer, sondern dein ganz persönlicher besonderer Gottesdienst wird. Das Gebet, was ich vorhin angekündigt habe, was du jetzt mitbeten darfst, es ist einfach eine Hilfe für dich, um diesen Schritt auf Jesus zuzugehen. Und ich lade dich ein, sowohl wenn du jetzt schon lange dabei bist und nicht so sicher weißt, ob das jemals so für dich so ganz klar schon mal wurde, und du es ganz festgemacht hast, dann bete doch einfach mit. Genauso auch, wenn du heute dabei bist und sagst, wow, habe ich nur alles zum ersten Mal gehört. Aber das möchte ich mal probieren. Ich will es mal gerne mal ausprobieren. Und dann lade ich dich einfach da auch ein, dazu mitzubeten. Es wäre toll, wenn ihr einfach dazu alle aufstehen könnt und wir das Gebet dann beten können. Jesus, ich danke dir, dass du für mich gestorben bist. Bitte vergib mir meine Schuld. Du sollst mein Herr sein. Wir gehören jetzt zusammen. Amen. Dürft ihr euch gerne wieder hinsetzen? Jetzt weiß ich nicht, warum so viele mitgebetet haben, aber vielleicht sagst du auch, hey, ich will es wirklich ernst machen. Ich will wirklich festmachen. Und es ist so, dass du nach dem Gottesdienst hier vorne hinkommen kannst, wenn du einfach das Gebet gebetet hast. Und ich will dir etwas mitgeben. Etwas mitgeben, ich möchte dir etwas schenken, wo es einfach, was dir helfen soll, wie kannst du die nächsten Schritte gehen. Und ich bitte einfach euch, die andere Gemeinde dann, die ihr nicht dann hier vorne seid, einfach unten den Kaffee zu genießen und die Gemeinschaft zu haben und uns ein bisschen hier ungestört zu lassen. Vielen Dank, dass du diesen Schritt gegangen bist. Und mach dich auf und geh weiter.